Herzlich willkommen zu Clubsachen, der Podcast, bei dem alle NEOS-Abgeordneten ihre Erfahrung und Expertise einbringen.
Die Gespräche dazu führe ich, Tina Schmidhofer.
Bei mir ist Manuela Summer-Wospernick, unsere NEOS-Bundesrätin, Rechtsanwältin, Mutter von drei Kindern, Europäerin aus Leidenschaft und jemand, der sich im Bundesrat nicht mit Statistenrollen zufrieden gibt, sondern wirklich anpackt. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
Hallo, danke für die Einladung.
Manuela, du bist seit einem knappen Jahr circa im Bundesrat, hast dir dort aber in Windeseile einen Namen gemacht als eine, die sich einmischt, Netzwerke knüpft, Pionierarbeit leistet, pinke Handschrift sichtbar macht und bei Themen von Justiz bis Elementarpädagogik, von Klimapolitik bis Frauenfragen überall mitredet. Mhm. Ganz ehrlich, was ist denn das Erste gewesen, was dir durch den Kopf gegangen ist, wenn du das Wort Bundesrat gehört hast, bevor du dich dem Ganzen gewidmet hast? Und was glaubst du, was denken die Leute da draußen?
Also was mich immer wieder erstaunt ist, dass selbst NEOS Insider wenig über den Bundesrat wissen. Mhm. Und so ist es mir eigentlich auch gegangen.
Ja.
Also man weiß, es gibt ihn und man weiß, die NEOS sehen ihn sehr kritisch und er wird politisch auch sozusagen von uns NEOS wenig beobachtet. Jetzt bin ich doch schon 10 Monate Mitglied des Bundesrates und habe sehr viel gelernt über die Schattenseiten, aber auch über sozusagen die Gestaltungsmöglichkeiten, die man trotzdem hat, vielleicht auch wenn man allein drin sitzt, aber die man als NEOS pinke Stimme da drin haben kann.
Wenn du jetzt jemanden auf einer Party erklären müsstest, was macht eine Bundesrätin, was macht der Bundesrat? Ich weiß, es ist ein sehr komplexes Thema, aber vielleicht kannst du es für uns runterbrechen auf, das ist die Aufgabe und das ist unser Wirkungsbereich, irgendwie so.
Also der Bundesrat ist die Europa- und Länderkammer des Parlaments, die zweite Parlamentskammer, und er hat praktisch bei allen Gesetzesbeschlüssen, die aus dem Nationalrat kommen, ein Mitwirkungsrecht, außer bei wenigen, wie zum Beispiel was die Geschäftsordnung des Nationalrats betrifft oder Bundesbudgetfragen. Mhm. Ansonsten hat er ein Mitwirkungsrecht und es kommt kein Gesetz ohne den Bundesrat zustande.
Interessant.
Der Bundesrat hat grundsätzlich zwei Möglichkeiten der Mitwirkung, nämlich ein Einspruchsrecht, was in den meisten Fällen der Gesetze erfolgt. Das heißt, das Gesetz kommt in den Bundesrat und dann wird darüber abgestimmt, ob der Bundesrat gegen das vorliegende Gesetz des Nationalrats Einspruch erhebt. Das kann binnen einer Frist von 8 Wochen begründet erfolgen. Wenn dem nicht so ist, dann wird das Gesetz geht in Beurkundung und so weiter.
Mhm.
Und,
Also Nationalrat wird was beschlossen,
ein Gesetz beschlossen
und das kommt dann zu euch.
Kommt in den Bundesrat. Wenn der Bundesrat Einspruch erhebt, mit wechselnden Mehrheiten, die ja politisch nicht immer ident sind mit denen des Nationalrats, dann kommt das Gesetz zurück in den Nationalrat und der Nationalrat muss einen Beharrungsbeschluss machen.
Was ist denn ein Beharrungsbeschluss?
Ein Beharrungsbeschluss ist, dass der Nationalrat über dieses Gesetz dann noch einmal abstimmen muss mit erhöhtem Quorum, also mit erhöhter Anwesenheit. Mhm. Und wenn er dasselbe Gesetz noch einmal beschließt, dann hat der Bundesrat eben kein Einspruchsrecht mehr. Das heißt, er kann Gesetze grundsätzlich nur verzögern und nicht aufhalten. Das nennt man suspensives Vetorecht. Es gibt aber auch noch das absolute Vetorecht, nämlich das Zustimmungsrecht des Bundesrates. Das kommt dann zum Tragen, wenn Kompetenzen der Bundesländer beschnitten werden. Also dann hat der Bundesrat tatsächlich die Möglichkeit, weil er ja die Länderkammer ist, Gesetze tatsächlich aufzuhalten. Das ist in der Historie zweimal passiert, nämlich im Februar 2019 bei der Novelle zum Ökostrom Gesetz und im Oktober 2019 bei der Verankerung der Schuldenbremse, da hat es Verfassungsmehrheiten gebraucht und die SPÖ damals mit 21 von 61 Mandaten hat diese Gesetze tatsächlich zu Fall gebracht.
Mhm. Okay, das heißt 2019 war ein umtriebiges Jahr für den Bundesrat,
genau, kann man so sagen. Ja, ja.
Erklär mir mal, wie funktioniert denn das mit den Mandaten im Bundesrat? Weil du sagst, es ist ja nicht wie im Nationalrat, weil das ja aus den Bundesländern kommt. Das ist ja die, die Abstimmung, die man in den Bundesländern macht. Also
genau,
die Wahlen, die in den Bundesländern geschlagen werden.
Genau. Also was ja auch mir als Frau ganz wichtig ist, vielleicht zu betonen, die Frauenquote im Bundesrat ist höher als die des Nationalrats.
Oh, schön.
Und es gibt auch eine sehr schöne frauenspezifische, frauenpolitische, einen Aspekt im Bundesrat, nämlich dass Olga Rudel-Zenek im Jahre 1927, die war Grazerin und christlich-soziale, die wurde als erste Frau weltweit ist die einer parlamentarischen Kammer vorgestanden.
Okay.
Also sozusagen, die war Vorsitzende des Bundesrates und weltweit die erste Frau, die einer parlamentarischen Kammer vorgestanden ist. Mhm. Der Bundesrat hat ja 60 Mandate. die teilen sich seit der letzten Wien-Wahl auf wie vor, also so 22 hat die ÖVP, 18 die SPÖ, 16 die FPÖ, 3 die Grünen und wir Neos eben das eine pinke Mandat. Und was vielleicht auch noch interessant ist, ist, dass die Mandatsstärke sich danach richtet nach den Staatsbürgern. Das heißt, in Niederösterreich als stärkstes Bundesland hat 12 Mandate und Burgenland und Vorarlberg jeweils 3 als kleinstes.
Danke für den Einblick. Faszinierend, schaut, das weiß bestimmt, wissen die wenigsten.
Möglich.
Was hat dich denn in der Arbeit im Bundesrat überrascht, als du damit begonnen hast? Also so Tag 1, du kommst da rein, wie war das?
Ja, also bei mir sozusagen, was ich jetzt auch im Unterschied zu den Nationalrätinnen und Nationalräten im Neos Club sehe, die neu kommen, war natürlich erster Tag 3 Reden. Ja? Mm. Also man hat sozusagen da drinnen als einzige Mandatarin, bin ich Clubobfrau und Mandatarin in einem und halt im Schnitt 3 Reden pro Plenum. Was mich am meisten überrascht hat, ist eigentlich auch, diese lockere Stimmung. Also es ist so ein bisschen so wie eine große Schulklasse, sage ich einmal.
Okay.
Auch bei den Ausflügen, die es immer wieder gibt, der Bundesrat im Bundesland macht immer so halbjährlich Ausflüge und da weiß man dann schon zum Beispiel, welcher Kollege als letzter in den Bus einsteigt, das ist dann sicher der und der.
Okay.
Also es ist sehr umgänglich und sehr, sehr kollegial. Das war sehr angenehm, weil ich war sehr nervös.
Das glaube ich.
Aber es waren alle irrsinnig nett und sehr kollegial.
Du sagst selbst, der Bundesrat ist für dich kein politischer Verschubbahnhof. Was darf ich mir darunter vorstellen? Was hast du dir vorgenommen denn dafür?
Ja, also das, was beim Bundesrat sozusagen für mich wesentlich ist, bei aller Kritik, die man eben auch üben kann und Reformbedarf, den er zweifellos hat, ist, dass man halt schon politisch gestalten kann. Also das, was ja uns Neos antreibt, ist, dass wir auch die Bundesländer sehr in die Pflicht nehmen möchten, auch bei Reformen. Und da schlagen in meiner Brust so zwei Herzen, weil das eine ist sozusagen, dass der Bundesrat natürlich als Länderkammer Bundesländerinteressen zu vertreten hat. Andererseits habe ich jetzt aber schon gesehen in den letzten 10 Monaten, dass wenn zum Beispiel auch die Landeshauptleute vor einem sitzen und man ihnen ins Gewissen reden kann, dass das auch was macht. Und dass der Bundesrat auch hier sozusagen tatsächlich eine Schraube ist im politischen System, die man vielleicht gar nicht so am Radar hat, die aber in der politischen Blase, sage ich jetzt, durchaus Gewicht hat.
Das heißt, im Bundesrat, da kann man vielleicht nochmal, weil es nicht so im öffentlichen Auge aller Betrachtungen ist, da und dort so ein paar Stellschrauben drehen, oder wie?
Ja, genau. Also es ist ja auch so, dass sozusagen Bundesratssitzungen unterbrochen werden müssen, wenn das zuständige Regierungsmitglied nicht anwesend ist. Mhm. Und da hat man natürlich auch die Möglichkeit, in der Debatte dem zuständigen Minister, der zuständigen Ministerin ins Gewissen zu reden noch einmal und auch Neos-Punkte, die im Nationalrat vielleicht ein bisschen untergehen, noch einmal zu betonen.
Faszinierend. Deine erste Rede bei der Regierungserklärung im März, wie hast du dich da gefühlt? Gibt es einen Moment, wo du kurz gedacht hast, wow, das ist jetzt wirklich was Ernstes?
Vor allem sehr mit Stolz erfüllt, weil ich weiß noch, ich habe in der Früh unterzeichnen müssen den Entschließungsantrag, den wir dann eingebracht und abgestimmt haben, dass wir die Regierungsarbeit eben unterstützen werden. Mhm. Und von dem habe ich dann mit meiner Unterschrift ein Foto gemacht, weil das wirklich historisch ist. Ja. Mhm. Das war natürlich was ganz Besonderes, auch die Regierungsmitglieder begrüßen zu dürfen und weil es ja vor allem ein paar Wochen vorher nicht so ausgeschaut hat, als würden wir dort sitzen, sondern es hat ja alles nach einer FPÖ-Regierungsbeteiligung ausgesehen.
Mhm. Du hast dann direkt die erste Verteidigungsrede für die Beate gesprochen, bei einer dringlichen Anfrage. Wie bereitet man sich innerlich darauf vor, wenn man weiß, jetzt schauen alle ganz genau hin?
Ja, das war gut, dass ich es nicht gewusst habe, weil es ist ja so, die dringlichen Anfragen, die werden erst ganz in der Früh, man weiß es nicht, bevor man reinkommt. Ne? Mhm. Also ich bin um 9 Uhr in den Club gekommen und habe mir gedacht, ich bin super vorbereitet, alle Reden sind geschrieben, was soll heute sein? Und ich komme in den Club und die Melissa sagt, ja, also wir haben eine dringliche Anfrage gegen die Beate. Und dann haben wir gedacht, okay,
oh, wow.
Also das wird spannend, weil vor allem natürlich, wenn man drin allein sitzt, man muss die Debatte verfolgen, man muss die Reden halten und ich habe dazwischen in irgendwelchen Denkpausen, habe ich mir dann die Rede noch zusammengeschustert. Was auch spannend ist vielleicht in dem Zusammenhang, weil gerade an dem Tag sind dann auch Kollegen von ÖVP und SPÖ zu mir gekommen und gesagt, ja, wir reden auch was, damit du da nicht allein bist, weil du musst nicht allein verteidigen und so. Und ursprünglich war es vorgesehen, dass ich als erste Rednerin drankomme, ist aber dann, ich weiß nicht woran, gescheitert, weil im Präsidium dürfen wir ja leider nicht sein, aber es wurde mir dann gesagt, na, also wir sind doch zuerst dran und du redest dann halt als Dritte, aber es war dann okay.
Ich kann mir vorstellen, sehr, sehr aufregend, dieser
Tag.
Ja,
das war sehr aufregend.
Und offensichtlich kannst du ziemlich schnell reden schreiben.
Ja, also daneben, ich habe Gott sei Dank, am Vortag war der EU-Ausschuss und da habe ich einen Teil schon vorbereitet gehabt und habe dann daneben noch was eingebaut. Und dann hat es eine Unterbrechung gegeben von der Sitzung, weil die Beate war eigentlich in einem im Rat für Integration und hat diese Sitzung unterbrochen. Es ist dann extra gekommen in den Bundesrat, um auch diese Anfragen zu beantworten. Und in der Zeit habe ich das dann finalisiert.
Wow, ja. Wahnsinn. Und dann kam aber noch die erste Rede vor dem Wiener Landtag. Das war echt eine NEOS-Pionierarbeit.
Ja,
haben wir noch nicht gemacht so?
Ja.
Wie war das plötzlich von einem ganz anderen Publikum?
Ja, da war ich auch sehr gespannt und ich war vor allem sehr geehrt, dass ich dort sprechen darf, weil es war bis zum Schluss nicht klar. Weil ursprünglich war irgendwie vorgesehen, dass ich zur Sondersitzung eine Woche davor hätte sprechen sollen. Das hat aber dann nicht stattfinden können, weil wir gelernt haben, dass es ein Geschäftsstück geben muss. Erst dann können Bundesrätinnen und Bundesräte sprechen. Und dazu gekommen ist es eigentlich so, dass mir Bundesräte Kolleginnen erzählt haben aus Kärnten, dass die eigentlich bei jeder Landtagssitzung dabei sind und reden. Und dann habe ich mich so ein bisschen herumgefragt bei den Wiener Kolleginnen und Kollegen und die haben gesagt, na, in Wien, also das geht nur in der Europastunde. Und ich dachte, na, das kann nicht sein. Also, und dann haben wir das
versucht.
Da kommt
die Rechtsanwältin mit dir raus,
genau, ja. Also das schauen wir nochmal genauer an. Und ja, also es war natürlich möglich. Also wir haben das dann einmal probiert, das nicht geklappt, beim nächsten Mal hat es geklappt und es war sehr schön. Es hat mich wahnsinnig gefreut, weil auch das Thema so schön gepasst hat zum Wahlkampf und es war so richtig der letzte Schliff sozusagen vor der Wahl. Das war schön.
Hast du deine Note mit dazu gegeben?
Ja, und es haben sich auch parteiübergreifend, glaube ich, alle Abgeordneten gefreut, dass der Bundesrätin redet. Ja.
Du hast in nicht mal einem Jahr über 25 Reden gehalten, das habe ich schon gelernt, du bist da sehr pfiffig drin und sehr schnell. Du hast zig Wortmeldungen mit eingebracht.
Ja.
Woher nimmst du die Energie oder woher kommt das? Hast du schon mal immer geschrieben oder wo ist das her?
Ja, also als Rechtsanwältin natürlich lernt man schon das schnelle Arbeiten erstens. Also ich habe ja eine eigene Rechtsanwaltskanzlei, die habe ich 2012 aufgesperrt und zwar ich, mein Handy und mein Laptop und zwei kleine Kinder waren das damals noch.
Wow.
Ja, und inzwischen habe ich 8 Mitarbeiterinnen und 3 Kinder und so. Also ich bin sehr effizient.
Du brauchst Arbeit.
Ja, genau. Und Gott sei Dank nicht so viel Schlaf. Aber das sozusagen, was tatsächlich die politische Arbeit ist, ist, dass ich mir die Reden gerne vorschreibe, weil ich hoffe, dahin komme ich noch, dass ich das so aus dem FF im Stegreif alles in der Qualität halten kann. Aber jetzt gehe ich noch einmal vorbereitet mit dem Redeschreiben rein und die nehme ich mir die Zeit dann am Abend. Da setze ich mich dann hin und dann überlege ich mir, okay, welche Punkte, zu welchen Themen möchte ich sprechen, zu welchen Tagesordnungspunkten, bereite das vor und dann gehe ich recht sicher meistens eben rein aus. Es kommt der Dringliche ungefragt, ja.
Ja, und dann freestylst du.
Ja, genau.
Sehr gut. Ich habe es einleitend schon erwähnt, du hast dir ein fraktionsübergreifendes Netzwerk aufgebaut.
Ja.
Was enorm wichtig ist, dass wir uns in vielerlei Hinsicht einig sind. Hast du irgendwie ein Geheimrezept, wie dir das gelungen ist? Ist es deine Art? Ist es das Kärntnerische?
Ja, das kann
was
sein,
ist es denn?
Weil ich besonders auch mit den Kärntner Bundesrätinnen und Bundesräten verbindet mich wirklich eine so Freundschaft, kann man jetzt sagen, aber eine super menschliche Basis, aber auch natürlich mit den Wienern, weil da sind wir voll auf einer Wellenlänge. Ja, und es sind einfach alle, weil sie wissen, wir NEOS sind dort allein, sind auch alle wirklich kollegial und hilfsbereit. Also das ist, man kann alles fragen. Manchmal wissen sie es eh nicht, ja, dann muss man es selber rausfinden. Aber so einfach, man lernt auch natürlich viel, wenn man beobachtet, wie die anderen das machen. Mhm. Und man kann sich dann auch menschlich drauf verlassen. Also ich bin, glaube ich, sehr, sehr wertgeschätzt und ich mag meine Kolleginnen und Kollegen auch alle total gern.
Sehr schön. Also du bist eine, die mit einem ins Gespräch geht auf jeden
Fall.
Ja,
sogar mit den FPÖ-Kolleginnen. Also die Präsidentin Andrea Eder-Gitschtaler, Bundesratspräsidentin, hat vor kurzem so ein Frauennetzwerk Frühstück gemacht und da waren auch die FPÖ-Kolleginnen da und das war total nett. Also wenn man dann mit denen am Frühstückstisch sitzt, man wundert sich dann halt immer, wenn sie hinterm Rednerpult stehen, was dann los ist. Aber auf der menschlichen Ebene geht sogar mit den FPÖ-Kolleginnen. Was.
Schön. Ihr macht aufregende Sachen im Bundesrat. Du hast das schon angesprochen, der Bundesrat im Bundesland.
Ja.
Diese Reise, wie läuft das ab? Und nimmst du irgendwas aus diesen Reisen mit? Höchstwahrscheinlich ja.
Ja, also es ist dann immer das Vorsitzerland, jetzt derzeit ist es Salzburg, organisiert einen Tag im Bundesland jeweils eben. Zuletzt waren wir zum Beispiel in Linz und haben den Linzer Landtag angesehen und haben uns auch Wohnformen für ältere Personen angeschaut.
Und so WGs oder was?
Ja, genau, weil sozusagen auch in den Bundesländern ist ja oft ja auch die Situation anders als in Wien. Zum Beispiel gibt es ja am Land noch viel weniger Pflegekräfte als hier in Wien und da ist die Situation schon viel prekärer. Die müssen also schon vordenken. Mhm. Und ich habe dann diese Information, die ich bekommen habe, dann gleich natürlich unserer zuständigen Sprecherin weitergegeben. Und jetzt in Salzburg, auf das freue ich mich auch schon sehr. Und das geht von in der Früh um 9 bis dann am Abend teilweise mit Theaterbesuch.
Das heißt, und dann fahren wir wieder.
Ja, also ich werde allein anreisen, aber es gibt, glaube ich, die Möglichkeit. Ja.
Sehr schön. Ja. Ich möchte mit dir gerne über das Thema Zukunft reden. Etwas, was natürlich variabel ist und was sich jederzeit verändern kann, aber du hast bestimmt eine Haltung. Was willst du denn unbedingt in der nächsten Periode weiterbringen? Wo möchtest du dranbleiben?
Ja, also es gibt zwei wesentliche Dinge. Das eine ist ja, was man vielleicht gar nicht weiß, eben wir haben ja im Bundesrat nur 3 Fraktionen, weil die Grünen haben den Fraktionsstatus vor kurzem jetzt verloren nach der steirischen Landtagswahl. Die haben jetzt auch nach der Wiener Wahl ja noch einmal ein Mandat verloren. Aber das führt dazu, dass sämtliche Ausschüsse nur mit 3 Fraktionen besetzt sind und auch das Präsidium sozusagen. Und in den Ausschüssen sitzen wir ja drin, also ich als NEOS-Mitglied und als beratendes Mitglied und habe kein Stimmrecht. Und auch im Präsidium sitzen jetzt nur mehr 3 Fraktionen drin. Und ich bin da schon dabei, ich sollte meinen Amtsantritt da irgendwie nachzubessern und zu schauen, weil laut Geschäftsordnung des Bundesrates würde es gehen, dass man eingeladen wird, daran teilzunehmen. Auch als Nicht-Fraktion, das ist in Arbeit sozusagen. Da möchte ich gern dranbleiben. Als Zwischenschritt habe ich jetzt schon einmal durchgesetzt, dass wir vom Präsidium sämtliche Unterlagen und Informationen sofort bekommen. Das ist schon ein Schritt. Aber noch einmal dabei sein wäre noch einmal besser.
Für dich sind ja Themen wie Bildung, Frauen, saubere Politik, Klima, Pensionen, also deutliche NEOS-Themen natürlich,
ja, was auch sonst,
enorm wichtig. Genau. Was möchtest du denn in dieser Hinsicht im Bundesrat für uns leisten? Ich meine, ich weiß, es ist jetzt sehr überbegrifflich, aber gibt es vielleicht so einzelne Sachen, wo du sagen kannst, das ist was, was ich machen möchte?
Also an diesen Themen bleibe ich auf jeden Fall dran. Wir haben ja jetzt einen Bildungsminister und wenn es gut geht, möglicherweise auch einen Stadtrat für Bildung weiter in Wien. Und da wird sicher viel zu debattieren geben, weil ich bin ja im Bundesrat eben auch Mitglied sowohl des Parlamentsclubs als auch des Rathausclubs und bin da Brückenbauerin und bin bei beiden Clubsitzungen oder bei allen Clubsitzungen immer dabei und habe da eigentlich als Einzige die Perspektive aus beiden Welten, wenn man so will. Ja.
Ja.
Das möchte ich auch gerne in meinen Reden auch weiter forcieren.
Thema Brücken. Du hast dich für eine Enquete zum Thema Miteinander wachsen, Brücken der Generationen bauen, eingesetzt. Was steckt denn hinter der Idee? Und wenn ich das Wort Enquete schon mal benutze, das ist quasi eine öffentliche Befragung, um bestimmte Themen zu beleuchten oder zu diskutieren.
Ja,
also. Oder du sagst es mir genauer.
Ja. Also, der Vorsitz des Bundesrats veranstaltet halbjährliche Enquetten. Bei der letzten jetzt wurde ich jetzt schon eingeladen, die quasi mitzubeantragen, mitzugestalten. Da finden dann so halbtägige Veranstaltungen mit Experten statt. In dem Fall ist es gegangen, der Andrea Eder-Gitzstaller als Pensionsvertreterin oder Vertreterin der Pensionistinnen und Pensionisten, wie sie immer sagt, auch um diesen Punkt zu beleuchten. Aber das Brückenbauen war mir eben auch wichtig, dass man nicht aus den Augen verliert sozusagen, dass die Interessen der einen Gruppe ja nicht bedeuten dürfen, dass man zum Beispiel die Zukunft unserer Kinder vergisst. Und daher habe ich da auch daran mitgewirkt und eine Rede dort gehalten.
Und hast du das Gefühl gehabt, dass da ist irgendwie zumindest der Boden ein bisschen fruchtbarer geworden?
Ja, also ich glaube, wenn man auch den richtigen Ton findet, man merkt ja schon, es sitzen sehr viele Entscheidungsträgerinnen immer wieder, nicht nur im Bundesrat, sondern die Ministerinnen, Minister kommen, Expertinnen, Experten kommen. Also wenn man da den richtigen Ton trifft, glaube ich schon, dass viel geht.
Was wäre denn aus deiner Sicht eine richtig gute Reform? Du hast ja schon gesagt, der Bundesrat ist reformbedürftig. Etwas, das das Gremium moderner oder irgendwie wirksamer machen würde?
Der Bundesrat ist ja aus NEOS-Sicht, wir wissen es sehr reformbedürftig. Und wie gesagt, schlagen da 2 Herzen in meiner Brust, weil einerseits stimmt das natürlich. Wenn man aber ins Ausland schaut, also zum Beispiel in Deutschland ist ja die 2. Kammer so geregelt, dass Vertreter der Landesregierungen im Bundesrat sitzen. Das ist also vergleichbar mit unserer nicht institutionalisierten Landeshauptleutekonferenz. In Slowenien aber zum Beispiel, das so wäre es vielleicht einmal anzudenken, aber bin da völlig ergebnisoffen, in Slowenien läuft es so, dass der Bundesrat zur Hälfte beschickt wird mit Vertretern aus Gemeinden und zur anderen Hälfte mit Vertreterinnen aus der Zivilgesellschaft, also aus NGOs und so weiter. Ja? Man könnte verschiedenste Modelle sich anschauen. und das dann überlegen. Also es ist natürlich wichtig, dass der sich einfach im Gesetzgebungsprozess wirklich auch, dass man Ideen auch, wenn schon, dann dort auch debattieren kann und aus verschiedener Perspektive, weil so wie es jetzt ist, ist es halt so, dass es praktisch den Nationalrat verstärkt, auch wenn die Mehrheiten, die politischen, nicht immer dieselben sind, aber trotzdem natürlich die ÖVP redet wie die ÖVP und so weiter. Ja, also es wäre schon gut, wenn da vielleicht tatsächlich neue Ideen auch hineinkommen. Ja,
also mehr Zivilbevölkerung hinein möglich. Wäre so also etwas,
genau,
was dir,
wir haben
was
ja
dir vorstellst.
Im Regierungsprogramm sozusagen den Verfassungskonvent reinverhandelt und da gehe ich davon aus, dass der Bundesrat und die Reform des Bundesrates ganz oben auf der Agenda stehen wird und dann kann man sich das eh durchschauen.
Da bist du dann auf jeden Fall hoffentlich eifrig dabei.
Ja, hoffentlich.
Was bedeutet es denn für dich, eine Brückenbauerin zwischen Parteien und zwischen dem Bundesrat und Rathausgruppe zu sein?
Ja, also ich glaube, das ist etwas, was mir sehr liegt, weil ich bin generell ein sehr verbindender Mensch. Also, dass diese beiden Perspektiven zueinander zu verbinden, das miteinander zu verbinden, das liegt mir sehr. Und ich habe es auch lustig gefunden, wie ich gekommen bin, dass auch so der Rathausclub wenig Gespür gehabt hat vom Parlamentsclub und umgekehrt. Also das könnte man vielleicht auch noch sozusagen einfach intensivieren, weil alles, was ich befruchten kann, sollte man angehen.
Also so ein bisschen auch eine Mediatorenrolle, vielleicht jetzt nicht unbedingt im Streit, sondern auch einfach in der Erklärung, im
Ja,
Verbinden.
Genau, es funktioniert ja alles anders und es gibt einfach andere Arbeitssysteme, andere sozusagen Denksysteme oder Handlungsabläufe und die waren sehr konträr, aber man kann voneinander lernen vielleicht, ja.
Du bist jetzt nominiert für die Freundschaftsgruppen Deutschland und Benelux. Was reizt dich denn daran, auf dieser internationalen Ebene auch mitzumischen?
Ja, also die parlamentarischen Freundschaftsgruppen sind eine Plattform, um sich hier auszutauschen und auch zu netzwerken. Und auf das freue ich mich schon besonders, weil Deutschland liebe ich sehr, auch Berlin. Die politischen Abläufe dort kenne ich ganz gut. Das, was ich jedenfalls vorhabe, ist mir von den beiden Ideen zu holen, wie man auch den Bundesrat vielleicht reformieren kann oder mir ein bisschen anzuschauen, wie die zweiten Kammern in diesen Ländern funktionieren.
Zum Schluss, wenn wir uns jetzt in 5 Jahren wieder hier treffen, was soll bis dahin passiert sein, damit du sagst, ja, das war eine starke zweite Periode?
Ich denke mir, wenn NEOS dann in der Regierung war, also ich nehme jetzt einmal den bundespolitischen Aspekt, wenn ich die Regierungsbeteiligung von NEOS gut begleiten konnte, mit guten Ideen, guten Reden und dass man wirklich merkt, dass die Österreicherinnen und Österreicher gespürt haben, dass wir in der Regierung waren und ich da meinen Beitrag leisten durfte und alle sind zufrieden am Ende der Periode, dann war es gut.
Sehr schön. Liebe Manuela, danke für deine Zeit und vor allem für den Einblick, den du uns gewähren hast können.
Sehr gern.
Davon haben wir alle keine Ahnung gehabt.
Ja, sehr gern, jederzeit.
Dankeschön.
Dankeschön.